Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute spreche ich mit der Hüttenberger Brotkultur, namentlich mit Tobias Wagner. Er hat eine ganz kleine Bäckerei gemeinsam mit seiner Frau gegründet in einem Dorf namens Hüttenberg nahe Wetzlar und hat nur am Freitag geöffnet, weil er das Ganze nebenberuflich betreibt. Er berichtet uns über den Weg seiner Bäckerei, über die Beantragung von EU-Fördergeldern, über Behördengänge und viele, viele kleine und große Probleme, bis das erste Brot dann wirklich vor 2 Wochen aus dem Backofen kam. Viel Spaß damit. Hallo Tobias.
Hallo Lutz, servus.
Ja, ich habe dich quasi indirekt entdeckt über eine Lokalzeitung, die einen Artikel über dich geschrieben hat und über meine Mitarbeiterin, die in deiner Nähe wohnt und im Homeoffice für den Plötzblock arbeitet. Und sie war bei dir auch schon in der Backstube eine Woche nach deiner Eröffnung. Du hast am 1. März eröffnet und sie hat ein paar Brote mitgebracht für sich und ihre Familie und hat sie sehr gelobt. Das sind doch gute Startbedingungen für diese Podcast-Folge. Ja, du hast am 1. März eröffnet. Wie war's?
Ja, es war verrückt. Es war eine Riesenschlange. Gut, wir hatten uns natürlich vorbereitet. Aber dass dann wirklich so viele Leute kommen, waren wir auch ein bisschen überwältigt und ja, ich will jetzt nicht sagen überfordert, aber es war schon interessant. Meine Frau macht den Verkauf und hat eine Freundin, hat geholfen. Ja, es war aber auf jeden Fall alle Brote weggegangen, von daher war es für den Start sehr schön.
Und die Aufmerksamkeit für die Eröffnung, lag das an diesem besagten Zeitungsartikel oder habt ihr vorher schon auf anderem Wege die Werbetrommel gerührt?
Höchstwahrscheinlich wegen dem Zeitungsartikel. Allerdings hatten wir auch schon Anfang des Jahres angefangen, auf Instagram und auf Facebook, immer mal wieder ein paar Reels zu machen, um quasi anzukündigen, dass wir da am 1. März eröffnen. Aber ich denke, der Hauptanteil wird über den Zeitungsartikel, der auch zufällig entstanden ist tatsächlich, über den Zeitungsartikel gekommen sein.
Wie viel Vorlauf gab es denn? Also wann hast du, wie soll ich sagen, die erste Fliese geklebt oder kleben lassen in deiner Backstube und wie lange hat es dann gedauert bis zum 1. März?
Also wirklich gestartet mit dem Umbau, ich sag mal hardwaretechnisch haben wir im November. November 23 war so der Startschuss, aber da erzähle ich vielleicht gleich auch noch was dazu, weil da waren so ein paar Vorbereitungssachen, die auch wirklich so ineinander gegriffen haben und auch wirklich abzustimmen waren. Und genau, von November bis, ja, also wirklich bis kurz vorher, eine Woche vorher haben wir noch die Theke eingebaut, ja, und halt noch so Kleinigkeiten, Steckdosen, Abdeckung draufgeschraubt. Also es war wirklich von Anfang November bis kurz vor Start waren wir da am Rödeln.
Ja, war aber vergleichsweise schnell, würde ich behaupten. Ja, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Du bist kein gelernter Bäcker, kommst, soweit ich weiß, auch nicht aus einer Bäckerfamilie. Wie fing es denn an bei dir mit dem Brot?
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen entstanden, wie ich jetzt auch schon von ein paar Leuten gehört habe, die in einem Podcast waren. Also ich war mit der Brotqualität nicht mehr so zufrieden. Und ich habe mich schon immer so ein bisschen fürs Backen interessiert. Meine Großeltern haben bei uns, also hier bei uns in der Gegend, ist es eigentlich so in den Dörfern, dass jedes Dorf ein Backhaus hat, also so ein Gemeinschaftsbackhaus, wo die Familien backen durften, wo das immer nacheinander gebacken wurde. Und da habe ich dann früher auch immer mal ein bisschen, also wirklich als Kind mitgeholfen, aber war halt hauptsächlich da, um dann nachher das zu essen. Und das war immer sehr lecker und irgendwann habe ich mir mal die Frage gestellt, ja, das muss doch auch machbar sein, mal wieder so ein Brot zu essen und habe mich dann tatsächlich erstmal mit Kuchen so ein bisschen versucht und dann bin ich dazu übergegangen, mal so ein Brot backen zu wollen, also ein reines Sauerteigbrot mit Roggen. Das ist bei uns hier so das Bauernbrot, das ist ein reines Roggenbrot. Und genau, damit hat es eigentlich gestartet. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
Was hast du denn beruflich eigentlich gemacht? Du bist ja dann nicht gleich quasi von der Schulbank auf die Idee gekommen, Brot zu backen.
Nee, genau. Also eigentlich war vorher, direkt nach der Schule, habe ich eine Ausbildung gemacht als Industriemechaniker und habe danach noch mein Fachabi gemacht und dann Maschinenbau studiert. Ich war dann ab 2007 fertig und habe dann in der Automobilindustrie gearbeitet. War 4 Jahre in München, habe dafür genau für einen Automobilhersteller gearbeitet. Bin aber dann 2012 wieder zurück hier nach Mittelhessen. Wie du eben schon gesagt hast, kommen wir aus der Nähe von Wetzlar. Hüttenberg ist ein kleine Gemeinde, kleines Dorf hier neben Wetzlar. Und habe dann hier in der Gegend halt gearbeitet, auch als Maschinenbauingenieur. Genau. Also eigentlich was ganz anderes wie Brotbacker oder wie Bäcker, ja.
Ja, und das führt einen ja dann früher oder später auch vor die Frage, wie darf ich denn überhaupt Brot verkaufen? In Deutschland gibt es die Meisterpflicht. Wenn du irgendwann festgestellt hast, naja, mein Hobbybäckerbrot taugt vielleicht sogar zum Verkaufen, wie schnell bist du denn an diese Grenze gestoßen oder war sie dir überhaupt bewusst oder bist du relativ blauäugig erstmal dran gegangen und hast gedacht, naja, dann mache ich halt einen Laden auf?
Nee, also das war wirklich am Anfang, nach den ganzen Versuchen, da habe ich dann auch tatsächlich am Anfang versucht, ein paar Roggenbrote zu backen. Erstmal natürlich einen Sauerteig angesetzt. Wie funktioniert das? Damals gab es 2018 deinen Blog ja schon. Da waren schon ein paar Informationen rauszuziehen, aber so von meiner Oma, da war halt von den Großeltern, die haben halt gesagt, ah ja, wir haben den immer beim Bäcker geholt, den Sauerteig, und haben dann halt 25 Kilo Mehl genommen, Wasser reingeschüttet und dann war das schon über Nacht. Ja. Also da war nicht viel Information rauszuziehen. Dann hatte ich tatsächlich Glück, dass ich herausgefunden habe, dass mein Nachbar hier Bäckermeister ist. Und der hat mir dann sein Meisterbuch, also wo die quasi in der Schule waren, hat er mir das Buch gegeben. Und da habe ich dann auch das erste Mal so Detmolder 1-Stufenführung, 2-Stufenführung, 3-Stufenführung überhaupt gelesen, dass es sowas gibt. Und mich da dann dran getastet. Ja, durch mehrere Versuche hat das dann auch ziemlich gut geklappt. Und dann, naja, dann war aber erst eigentlich das nur so ein Hobby. Also das war dann wirklich ein paar Jahre einfach so zu Hause gebacken, hobbymäßig. Dann natürlich auch gesehen, es gibt noch andere Brotsorten mit Sauerteig bei dir auf dem Blog, ne? Mal ein Weizensauerteigbrot, ein Dinkelsauerteigbrot auch mal angefangen zu probieren. Das hat am Anfang nicht so gut funktioniert, weil einfach auch da die Kenntnisse noch nicht da waren, wie muss ich mit einem Weizenteig umgehen, dehnen und falten oder wie muss ich den auskneten. Das waren halt am Anfang ja böhmische Dörfer für mich. Und dann ist das auch so ein bisschen eingeschlafen. So richtig gestartet haben wir dann wieder, ja, ich habe mal nachgeschaut, also so März 21. Dann haben wir im März 21 uns überlegt, meine Schwägerin und ich, wir könnten doch mal hier in dem Backhaus backen, so wie das halt unsere Omas früher gemacht haben. Und dann haben wir uns das Backhaus hier gemietet und ja, dann standen wir halt wieder vor der großen Frage, wie viel Holz braucht man dafür? Ja, bis wir auf die Temperatur kommen, halt auch wieder Leute gefragt, aber da wusste keiner mehr so richtig Bescheid. Und genau, also das war dann eigentlich erstmal gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich will das auch aktuell ja nebenberuflich, also ich will da wirklich will da einen Beruf draus machen. Das war eher so hobbymäßig am Anfang. Und gut, dann haben wir im Backhaus gebacken, ein, zwei Mal am Anfang. Das hat auch tatsächlich dann doch relativ gut, oder ich würde sagen sogar richtig gut funktioniert. Da war der Teig eigentlich schon, das Teigmachen schon sehr gut. Und klar, der Ofen da, das Backhaus, das war am Anfang ein bisschen heiß, aber es hat gerade noch so gepasst. Wir haben die Brote auch gut rausbekommen. Und ja, dadurch, dass das dann immer mehr Spaß gemacht hat und ich immer mehr recherchiert habe und dann halt auch zum Beispiel den Sebastian Deuvel im Internet gefunden habe und noch diverse andere Leute, habe ich mir überlegt, eigentlich, das macht dir so viel Spaß, da könntest du mal drüber nachdenken, das vielleicht auch, ja, genau, beruflich zu machen, beziehungsweise nebenberuflich. Ja, und dann bin ich, wie du es gesagt hast, eigentlich direkt auf diese Hürde gekommen. Das ist ja Meisterpflicht. So. Gut, und dann war ja eigentlich erst klar, nee, das macht keinen Sinn. Ich bin jetzt 42, war damals dann noch ein bisschen jünger, aber nichtsdestotrotz konnte ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, mich irgendwo in eine Berufsschule zu setzen, erstmal den Beruf zu lernen und dann noch einen Meister hinten drauf machen. Also da, ja, war ich eigentlich dann relativ schnell erstmal davon abgekommen, habe gedacht, nee, hier komm, dann backst du weiter ein bisschen im Backhaus. Abnehmer waren immer mehr, ne? Also das wurde dann halt immer im Freundeskreis verteilt oder erstmal Familie und Freundeskreis. Aber dann hat sich das so ein bisschen rumgesprochen. Ne? Dann haben die Freunde wieder anderen Freunden Bescheid gesagt und dann wurde ich immer mehr und immer öfter angesprochen, wann ich wieder backe und das Brot wäre doch so gut und ja.
Dann kam eins zum anderen. Wie
Ja.
hast du dich denn dann aus dieser Schlinge, würde ich es mal nennen, befreit, eigentlich auf die Berufsschule zu müssen, um den Meistertitel zu bekommen? Bist du den klassischen Quereinsteigerweg gegangen über die Ausnahmebewilligung oder gibt es noch eine andere Lücke, die du nutzen konntest?
Nee, genau, ich bin über die Ausnahmebewilligung gegangen. Das war dann halt auch so, dass ich hier im Nachbarort ist noch eine Familie, die Landwirtschaft hat und auch Brot backt. Und da war es ja, oder es gibt ja auch da diesen, ja, diesen Weg, wenn man einen landwirtschaftlichen Betrieb führt und quasi nur im Nebenerwerb da und nur einen gewissen, ich glaube, da gibt es auch irgendeine Zahl, wie viel man dafür einnehmen darf über das Brot. Die haben das erst so gemacht, aber dann ist das bei denen so viel geworden mit dem Brot, dass die auch eine Ausnahmegenehmigung machen musste. Und das hat sie mir dann erzählt, dass es diesen Weg gibt. Dann habe ich mich halt nochmal schlau gemacht und habe dann auch zufällig, wie gesagt, schon den Sebastian von den Brotpuristen im Internet gefunden. Und dann war er da auch gerade richtig präsent ja, in Medien. Und ja, er hat das ja auch so gemacht am Anfang über so eine Ausnahmegenehmigung. Und dann habe ich mich schlau gemacht, habe die Handwerkskammer angeschrieben. Ja, und die waren natürlich am Anfang eher so, nee, also da gibt es nichts. Sie müssen eine Ausbildung machen und dann halt den Meister. Und gut, dann habe ich halt nicht locker gelassen, habe halt geantwortet, habe geschrieben, naja, hier, ich kenne jetzt hier jemanden im Nachbarort, die haben das halt aus dem Grund so und so gemacht. Dann gibt es da mehrere Beispiele jetzt auch schon, die in den Medien sind. Und ich denke, dass das für mich auch zutrifft mit dieser Ausnahmebewilligung, dass ich da doch auch aufgrund meines Alters und da war wohl auch immer ein Argument, dass man halt Akademiker ist, also auch als Studierter da wohl auch Vorteile hat. Das habe ich halt mit angeführt und habe halt auch gesagt, ich will ja nur Brot backen. Also ich möchte Sauerteigbrot backen und nicht die komplette Bandbreite des Bäckerhandwerks. Genau. So war das dann gestartet. Ja, das war, ich habe auch nochmal nachgeschaut, das war dann im August 21. Haben wir da den Kontakt aufgenommen? Ach nee, das war ein bisschen früher, es war im Mai 21, hatten wir angefangen mit der Handwerkskammer. Und dann durfte ich im September 21, das war der September, eine Prüfung machen, also eine Sachkundeprüfung ablegen. Da kamen dann zwei von der Handwerkskammer aus Wiesbaden und haben dann quasi hier bei mir eine ja, praktische Prüfung abgenommen. Ich habe halt ganz normal im Backhaus gebacken, 50 Brote oder 60. Zwei Sorten sollte ich backen und habe dann da meine zwei, ja, ich sag mal so die Klassiker, die hier auch in der Gegend am meisten verkauft werden, halt ein Bauernbrot, zwei Stufen Roggen sauer und ein reines Vollkornbrot im Kasten mit einer Einstufenführung gebacken.
Und das hast du tatsächlich am Holzofen gebacken, ja?
Ja, genau. Also die kamen dann erst zu mir nach Hause, also wir hatten halt ein kurzes Vorgespräch und die haben dann gesagt, sie kommen dann erst her, wollen halt gucken, wie ich das jetzt hier, wie ich den Teig vorbereite und wie ich mit den Sauerteigen umgehe und dazu ein paar Fragen stellen. Und dann halt wollen sie gerne nochmal ins Backhaus gehen und gucken, wie wir das da machen. Genau, dann waren wir erst hier vor Ort. Ich habe meinen Teig gemacht und mehrere Fragen beantwortet. Die waren aber auch tatsächlich von Anfang an relativ begeistert. Das habe ich relativ schnell gemerkt. Dann sind wir halt ins Backhaus und ja, das haben sie sich auch angeschaut und haben sie auch gesagt, naja, das ist ja auch nicht mehr so alltäglich, sowas zu machen, finden sie gut. Und dann habe ich die Prüfung auch bestanden gehabt.
Und das klingt jetzt eher nach einer praktischen Prüfung. Gab es auch einen längeren theoretischen Teil oder waren diese Nebenbei-Fragen quasi die Theorieprüfung?
Ja, genau, also die eine reine praktische Prüfung gab es nicht, theoretische, Entschuldigung, das waren nur die Fragen, die während dem, ja, 4 Stunden waren sie, glaube ich, hier, 4 Stunden Aufenthalt hier mich immer wieder gefragt haben.
Du bist dann aber wohl begrenzt auf Sauerteigbrote oder hast du das Glück gehabt, dass du zwar gesagt hast, ich will ja eigentlich nur Sauerteigbrot backen, aber eigentlich steht gar nichts Konkretes in deiner Ausnahmebewilligung drin. Wie sieht es da aus? Also wie frei bist du jetzt?
Ja, ich bin da be begrenzt. Ich stehe jetzt in der Handwerksrolle als mit der Ausnahme für Sauerteigbrote. Genau. Das ist meine Begrenzung, ja. Ja, da habe ich mich dann aber eigentlich mit arrangiert, weil das ist ja auch genau das, was ich machen will. Ich möchte gerne Brote backen. Und wir haben dann tatsächlich noch so ein anderes kleines Schlupfloch genutzt. Wir haben dann, wo es, aber das, wenn wir gleich auch nochmal drauf zurückzukommen, wie wir zu der Immobilie gekommen sind, denke ich. Und dann haben wir quasi noch ein Café mit angemeldet. Meine Frau hat eigentlich schon immer den Traum gehabt, auch ein Café zu eröffnen. Und genau, dann haben wir halt quasi jetzt eine Bäckerei mit Café eröffnet. Und quasi über diesen Neben, ja, ist ja auch wieder so ein bisschen so ein Rundrumschlängeln um die aktuellen Rechtslage, dass wir ja da dann auch vor Ort gebackene Sachen verkaufen dürfen, ja, die wir bei uns backen. Also wir haben jetzt angefangen halt mal mit Zimtschnecken, die wir dann backen, und wenn die Leute kommen und vor Ort noch einen Kaffee trinken, können sie dazu noch eine Zimtschnecke essen oder dann in Zukunft noch andere Köstlichkeiten.
Nun hast du gesagt, die Immobilie werden wir noch drüber reden, werden wir auch, denn das Ganze kostet ja auch Geld. Also der Entschluss, selbst eine Bäckerei zu eröffnen, Brot zu verkaufen, der will ja auch wohl kalkuliert sein, weil man mit Brot ja, anders als man das als gemeiner Verbraucher vielleicht, gemein meine ich, allgemein, nicht ein böser Verbraucher, als gemeiner Verbraucher, vielleicht vermutet, mit Brot kann man so viel Geld jetzt nicht verdienen, außer man verkauft es in sehr, sehr großen Mengen zu guten Preisen und dann über eine lange Zeit. Aber das läppert sich dann zwar zusammen über die Jahre, aber es ist kein schnell verdientes Geld und schon gar kein leicht verdientes Geld. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vorher wirklich alles betriebswirtschaftlich durchkalkuliert oder habt ihr gesagt, naja, das wird schon irgendwie klappen? Pi mal Daumen.
Also erstmal sind wir da relativ blauäugig dran gegangen, wo dann eigentlich der Entschluss gefasst wurde, dass wir uns das vorstellen können, dass wir da was uns aufbauen, abseits vom Backhaus, weil also mit dem Backhaus, mit dem Holzofen, und das war relativ schnell klar, dass das so viel Arbeit ist mit dem Anfeuern. Und es ist halt auch, man macht dann quasi den Teig zu Hause, muss dann immer mit den Broten in den Gärkörben in das Backhaus fahren, man hat den Weg, man muss, also das ist, ja, eigentlich eher Murks. Und dann haben wir uns halt tatsächlich am Anfang so überlegt, naja, es gibt ja so viele Bäckereien, die zumachen, da hören wir uns mal hier bei uns in der Gegend um. Und wir wollten halt tatsächlich am Anfang blauäugig, naja, so viel am Anfang, wenn wir da irgendwas übernehmen können, vielleicht kostet das gar nicht so viel. Gut, da sind wir dann später eines Besseren belehrt worden, aber da kommen wir dann drauf. Wir haben erstmal hier in der Gegend uns rumgehört, und dann hat tatsächlich auch wieder der Zufall meine Frau mitbekommen, dass eine Bäckerei in Wetzlar vor 2 Jahren damals geschlossen hatte und die noch nichts mit ihrer Immobilie gemacht haben, aber da noch alles steht. Dann haben wir mit der Frau Kontakt aufgenommen und uns getroffen, und sie fand das eigentlich ganz gut, was wir so vorhaben. Also da war schon klar, wir wollen eine Brotbäckerei machen mit einem Kaffeeausschank halt auch. Und dann hat sie gesagt, ja, also einfach mal zum Probieren, können wir ihre Immobilie nutzen. Ohne Miete, wir müssen halt die Nebenkosten bezahlen, und dann können wir da einfach mal starten und backen. Das war auch tatsächlich in Wetzlar, in der Nähe vom Dom. Und dann haben wir da im September 21 angefangen. Das war wirklich parallel zu der Prüfung, die ich da auch gemacht habe, da in dieser Bäckerei uns mal erst einzurichten, das alles anzuschauen. Also es waren wirklich, die hatten da zwei Kneter, einen Hubkneter und einen Spiralkneter, einen großen. Und halt auch einen großen Matador, also einen schönen großen Elektroofen. Alles schon ein bisschen älter, aber es hat funktioniert. Zumindest, ja, der Ofen haben wir dann nach dem zweiten Mal Backen festgestellt, noch semi-optimal, aber genau, dann haben wir da halt auch dreimal gebacken tatsächlich, und dann halt auch schon keine 50 Brote mehr, sondern 120, und dann auch nicht nur die zwei Roggensorten, sondern haben dann auch uns mal an Weizensauerteigbrot dann rangewagt. Aber da haben wir dann halt relativ schnell festgestellt, dass der Ofen, der Dampferzeuger kaputt war und wir gar keinen richtigen Dampf in den Ofen bekommen haben. Von den 5 Etagen haben wir auch nur noch zwei richtig funktioniert. Das war dann im Endeffekt auch die Begrenzung für die, ja, 120 Stück oder verschiedenen Sorten. Die haben wir halt nacheinander gebacken. Aber da haben wir dann quasi auch mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt in, ja, schon etwas größeren Stückzahlen, und wie halt auch das in so einer Bäckerei funktionieren kann. Ja, das war halt so die Idee, ne? Dann auch nicht so viel Geld erstmal in die Hand nehmen zu müssen für die Investition, für die Neuanschaffung. Aber dann haben wir das halt wirklich dann nach 3 Mal Backen aufgelassen, weil wir gemerkt haben, ja, die Immobilie ist sehr alt, da werden viele, ja, da hat es immer Wasser getropft und wie gesagt, der ganze Dampferzeuger war defekt an dem Ofen und das hätte dann auf Dauer keinen Sinn gemacht. Und dann haben wir quasi der Dame da abgesagt. Und ja, dann ist das erstmal so auch danach ein bisschen im Sande verlaufen. Da war ich so ein bisschen demotiviert, weil ich eigentlich mich schon gefreut habe, dass wir was gefunden haben. Weil es war ja schon in Wetzlar auch in der Altstadt oder mitten in der Stadt. Das war vom Standort schon nicht schlecht. Und dann bin ich aber wieder nach ein paar Monaten, dann in 22, so Mitte 22, habe ich dann wieder eine Anfrage gekriegt von ein paar Freunden. Ah, hier, wir wollen das auch mal probieren. Kannst du uns ein bisschen helfen? Ja, dann bin ich halt wieder mit zu denen, hab denen ein bisschen das gezeigt und hab die unterstützt beim Brotbacken. Und dann hat es natürlich wieder ein bisschen gejuckt in den Fingern und ja, dann haben wir uns nochmal umgeschaut und haben doch wieder ein bisschen mehr Tuchfühlung aufgenommen und uns umgehört, ob es irgendwo eine Immobilie gibt, wo wir das umsetzen können.
Und dann bist du in deinem Dorf fündig geworden.
Genau, und dann standen wir irgendwann mal im Sommer bei dem Dönerladen hier im Ort und haben gedacht, oh, die Immobilie war doch auch nicht schlecht. Von der Größe optimal, liegt auch zentral im Ort. Ist zwar Ort, damals habe ich noch gesagt, lieber Stadt oder Kleinstadt. Und dann haben wir uns aber gedacht, naja, dem das gehört, den kennen wir auch und den sprechen wir einfach mal an, wenn der irgendwie da einen Wechsel hat. Und dann war es tatsächlich Ende des Jahres so, da hat er uns angerufen, hat gesagt, hier, der Mieter will raus, wenn ihr möchtet, können wir uns das mal anschauen und drüber reden. Dann haben wir auch uns das angeschaut und angefangen zu sprechen und ja, das sah dann gut aus und er hat uns dann auch relativ ja direkt gesagt, dass er uns da gerne reinhaben würde mit unserem Konzept, weil er ja auf diese andere Gastronomie keine Lust mehr hat, diese wechselnden Mieter. Und dann haben wir angefangen zu planen und dann, ja genau, dann sind wir eigentlich dann dazu auch gekommen, naja, gut, jetzt müssen wir dann auch irgendwie einen Ofen bekommen. Da haben wir erstmal überlegt, vielleicht was Gebrauchtes zu kaufen. Aber dann, ja, ist meine Frau noch auf die Idee gekommen, die hier im Gemeindeparlament auch war, dass es da Förderprogramme gibt. Förderprogramm, das nennt sich LIDA hier in Hessen. Ich glaube, das gibt es auch noch in anderen Bundesländern,
Ja,
aber
das
in
ist
Hessen.
EU-weit. Ja, ich kann da
Ah,
aus Erfahrung sprechen, weil ich auch schon mal gefördert wurde von denen.
ja, genau. Und dann haben wir da mal angefragt, ob das in Frage käme für uns. Und dann haben die auch gleich gesagt, ja klar, weil die wollen also die Nahversorgung im ländlichen Bereich dadurch fördern. Und hat auch gleich mit uns einen Termin gemacht und haben uns da vor Ort getroffen. Wir haben sie erklärt, was wir vorhaben und so. Das fanden sie auch gleich gut. Und genau, dann kam halt auch die Sache auf, naja, dann muss das Ganze halt ein bisschen professioneller über einen Businessplan. Dann haben wir einen Businessplan geschrieben. Dann mussten wir natürlich auch erstmal alle Gewerke anfragen, uns um den Ofen kümmern. Da hatten wir dann halt auch zwei Firmen angefragt und dann hat man gemerkt, okay, gut, also so mit den erstmal angedachten Kosten oder ja, Investitionen kommen wir halt hinten und vorne nicht hin. Aber da war natürlich dann ganz schön, dass über dieses LIDA-Programm da eine Förderung höchstwahrscheinlich möglich war. Ne? Das war dann damals halt noch erstmal, hat sie gesagt, ja, sie kann sich vorstellen, wir müssen das natürlich beantragen und das wird dann in so einem Gremium auch abgestimmt. Aber es war zumindest ja schon mal ein gutes Signal für uns halt auch. Ne?
Wie lange hat denn dieses ganze Antragsprozedere gedauert, bis dann auch das Geld da war? Und würdet ihr es denn nochmal machen? Also, wie aufwendig war das Ganze?
Also gedauert hat das Ganze von März, ja, März, April 23 bis heute. Also der Antrag genehmigt wurde dann tatsächlich Ende Oktober, deswegen auch der Startbeginn erst im November. Also wirklich Hardware. Wir durften erst den ersten Stein bewegen, nachdem der Antrag genehmigt war offiziell. Und die Auszahlung erfolgt erst jetzt demnächst. Also die Abrechnung erfolgt dann erst, wenn die ganzen Rechnungen geschrieben sind und wenn wir dann die Rechnung eingereicht haben. Also das wird dann so Mitte des Jahres, haben die mir jetzt gesagt, dass die Gelder dann fließen.
Ja, sprich, du musst das Geld schon haben, bevor du gefördert wirst.
Korrekt, also man muss das vorlegen, richtig. Das ist natürlich auch ein Thema, weil es ja, also es sind 30% von der Investitionssumme, 35% haben wir sogar gefördert bekommen, aber die muss man ja auch erstmal haben, richtig. Aber ich würde es jetzt schon wieder machen. Es war zwar schon ein bisschen stressig, aber eigentlich auch nur stressig, weil zu viel parallel war. Wir mussten dann halt den Umbau planen, die ganzen Investitionen, also den Ofen, die ganze Technik planen. Natürlich mit den Handwerkern abstimmen, dass die auch schon Angebote abgeben. Also es war natürlich alles sehr eng und dann hatten wir halt auch noch, oder was heißt Glück und Pech in einem, also die Immobilie war ja schon ein gewerblich genutztes, hatte schon eine gewerbliche Nutzung. Es war früher mal eine Gaststätte und danach halt eine Imbiss, Döner-Imbiss. Allerdings hat die Architektin uns dazu geraten, dass wir eine Nutzungsänderung beantragen, ja, weil wir ja auch dann da handwerklich Brote beziehungsweise ja Erzeugnisse halt herstellen. Gut, und ja, ich habe das bei dir jetzt auch gehört. Also wer ist dafür zuständig? Das
Das
Bauamt.
Bauamt, ja.
Das Bauamt, also das war etwas träge. Genau, also bis zum, ja, ich glaube, wir haben dann auch im Sommer eingereicht, im Juni, den Bauantrag und dann erstmal 3 Monate gar nichts gehört. Oder 2 Monate. Und ja, wir hatten es ja ein bisschen eilig, also wir hatten ja dann auch schon diese LEADER-Förderung am Laufen oder am Plan laufen und hatten eigentlich uns auch wirklich vorgenommen, den 1. März dann zu eröffnen. Gut, und dann nach 2 Monaten, wo wir halt gemerkt haben, gut, jetzt muss mal langsam was passieren, zumindest mal eine Antwort wäre schön, haben wir dann halt über die Architektin nachgefragt und ich habe dann auch, oder meine Frau hat mehrfach versucht anzurufen und ja, gut, dann haben wir halt dann doch irgendwie auch in Kontakt gekriegt und haben erstmal festgestellt, gut, das ist noch gar nicht bearbeitet. Also das ist noch gar nicht eingegangen. Ja, also jetzt war zumindest kürzer wie bei euch jetzt, so wie ich es verstanden habe. Bei euch lag es ja noch länger, aber das ist natürlich dann erstmal frustrierend. Beziehungsweise ist man dann auch so ein bisschen sprachlos tatsächlich, weil ja, wir wollen ja aber gern was erreichen und auch was machen. Und wenn das dann so lange einfach nur liegt und überhaupt nicht bearbeitet wird, da, ja, da ist man dann erstmal ein bisschen erschüttert. Und genau, dann haben wir da so ein bisschen versucht, was, also nicht Druck zu machen, aber so, was wirklich gut war auch dann, dass die Dame, die diese Förderung gemacht hat im Lahn-Dill-Kreis, die sitzen ja im selben Gebäude wie auch das Bauamt. Es war dann quasi eine Kollegin, die ist dann mal zu ihr gegangen, hat gemeint, hier, ich würde gerne mit dem Antrag weitermachen oder wir würden gerne weitermachen, wir würden ihn gerne einreichen. Der Wagner braucht halt noch da diverse oder die eine Genehmigung, das ist jetzt noch so das, was wirklich offen ist. Und dann ging es doch auch schnell. Also dann hatten wir wirklich Glück. Ich denke, das war wirklich so ein Joker, den wir da hatten, dass wir da wirklich jemanden hatten für diese LEADER-Geschichte, die sich sehr, sehr bemüht war und dann auch da uns ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Und dann hatten wir tatsächlich erst die Baugenehmigung Anfang Oktober oder Mitte Oktober und dann halt Ende Oktober hat die Zusage für diese Förderung vorgelegt.
Und den Ofen habt ihr wahrscheinlich dann schon eher bestellt, weil wahrscheinlich die Lieferzeiten relativ lang sind. Oder hat das gepasst in den Zeitraum?
hat genau gepasst. Also da hat mir natürlich so ein bisschen mein Background vom Maschinenbauer diverse ja, Projektpläne schon geschrieben. Halt direkt wirklich am Anfang alles erfragt, wie lang ist die Fertigungszeit bei euch, wie lange wann muss ich bestellen? Und das war wirklich schon so ausgelegt, dass wir Ende Oktober, Anfang, also die erste Novemberwoche war noch okay. Quasi da habe ich auch alles ausgelöst. Da habe ich alle Bestellungen losgetreten, den Ofen bestellt, die Kühlzelle bestellt, den ganzen Handwerkern Bescheid gesagt. Den hatte ich mehr oder weniger dann vorher auch gesagt, naja, so ungefähr in dem Zeitraum wird sich's abspielen. Schafft ihr das? Dann hatten wir auch nochmal einen Wechsel bei dem Sanitärmann, weil er gesagt hat, er kriegt das nicht hin. Ja, das war sportlich, aber wir haben es tatsächlich hingekriegt, ja.
Dann bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Technik. Ich habe auf den Fotos gesehen, die ich denn sehen konnte, weil meine Mitarbeiterin spioniert hat bei euch. Ihr habt einen Ofen von Bongard, das ist eine französische Firma. Den sieht man ab und an auch bei anderen Quereinsteigerbäckereien. Ich habe mich immer gefragt, wie es dazu kommt. War das einfach, naja, wenn es die anderen haben, muss es gut sein, oder gab es ganz konkrete Gründe dafür?
Ja, da gab es tatsächlich konkrete Gründe. Also erstmal war ich dann natürlich kein Experte, was Öfen angeht, einfach weil man ja keinen Bäckerhintergrund hat. Dann hat wieder der Nachbar, der früher mal bei einem Ofenhersteller gearbeitet hat, so ein paar Kontakte spielen lassen. Und dann habe ich tatsächlich zwei Anfragen gestellt, einmal halt an die Firma Bongard und einmal an Miewe. Nee, wie hießen die?
Ja, gibt's. Miwi gibt's. Wachtel gibt's noch.
Wachtel,
Wachtel.
genau, Entschuldigung, Wachtel. Und Und dann haben wir halt auch noch mal mit dem Vermieter ein paar Gespräche geführt, weil also die Mieteinheit ist unten halt gewerblich und oben drüber sind Mietwohnungen. Und dann hat er halt auch gesagt, naja, wir müssen halt bei den Emissionen auch ein bisschen aufpassen. Ne? Also Thema Lärm oder halt auch einfach Übertragung von den, ja, von dem Ofen auf das Gebäude. Und da hat dann halt auch relativ schnell einer gesagt, naja, also so ein, also erstmal hatten wir uns überlegt, wir nehmen einen Elektroofen. Da sind wir aber dann direkt ausgebremst worden, weil Hausanschluss. Mhm. Also Hausanschluss hat nicht gepasst und die Erschließung, ja, war jenseits von Gut und Böse. Und es lag halt schon Gas, ne, für die Gaststätte, die früher war, war der Gasanschluss schon vorhanden. Und auch das Haus wird, die Zentralheizung ist eine Gasheizung. Und dann haben wir halt eigentlich gesagt, ja, es muss über Gas gehen. Das alles andere wäre keine Option für den, einfach die Investkosten zu hoch. Mhm. Und ja, dann hat halt der Bongard ein Angebot gemacht und halt auch erklärt, wie die Technik von dem Ofen ist. Es ist ja ein Ringrohrofen, kein Umwälzer. Und dafür hat halt gesprochen, dass der sehr leise ist. Und preislich war es eigentlich sehr ähnlich zwischen den zwei Ofen, aber der Wachtel war halt ein Umwälzer. Wo ich jetzt von ausgehe, also ich habe mal ein paar mir angehört, also die sind deutlich lauter wie so ein Ringrohrofen.
Ja.
Und dann ist tatsächlich deswegen auch, also natürlich Preis hat auch mitgespielt, aber einfach auch aus dem Grund, ja, sind wir bei dem Bongard gelandet. Ja.
Und die erste, wir sprechen jetzt gerade Mitte März, die ersten zwei Wochen waren zufriedenstellend mit dem Ofen, beziehungsweise habt ihr ja sicherlich auch vorher schon getestet. Also seid ihr immer noch zufrieden oder sagt ihr, naja, vielleicht hätte es auch doch der andere getan?
Nee, also ich bin tatsächlich sehr zufrieden. Wir haben die ersten Backversuche dann Mitte Februar gemacht. Also ich habe dreimal im Februar noch gebacken, bevor, das war ja auch wichtig. Ich meine, ich kannte den Ofen nicht, ich bin Quereinsteiger. Ich habe jetzt ja auch wirklich noch nicht in so großen Mengen in sehr oft hintereinander gebacken. Deswegen war das schon wichtig, aber also es funktioniert sehr gut. Er hat halt wirklich eine sehr ruhige Hitze für die Brote, wirklich gut. Also da bereue ich jetzt nicht, dass ich diesen Ofen gekauft habe. Ja. Mhm.
Wie viele Brote backt ihr denn auf einmal oder könntet ihr backen in diesem Ofen?
Genau. Also das ist, er hat 5 Etagen und wir können bis zu 80 Brote backen mit einem Schuss.
Mhm. Und seid ihr da, wenn ich fragen darf, seid ihr da schon dran jetzt nach den zwei Wochen? Also fahrt ihr schon Volllast oder gibt es noch Potenzial nach oben?
Es gäbe schon noch ein bisschen Potenzial, aber wir sind schon jetzt aktuell mit, wir machen es ja im Nebenerwerb, einen Tag die Woche, jeden Freitag. Wir backen jetzt 310 Brote, haben wir jetzt die zwei Freitage gebacken. Das ist jetzt schon das, was so nebenbei geht. Mehr ist da aktuell noch nicht möglich.
Mhm. Ja, dann lass uns doch mal über euer Konzept sprechen. Du sagst, Freitag habt ihr auf, Freitag backt ihr. Das verbunden mit der wirtschaftlichen Seite stelle ich mir jetzt vor, ein Tag in der Woche, da müsste man wahrscheinlich zwei Leben leben, um das alles wieder zu refinanzieren und noch ein bisschen von leben zu können. Ist denn geplant, dass sich diese Bäckerei mal komplett selbst trägt und dann eventuell auch mehrere Tage die Woche offen hat? Oder soll das sowieso im Nebenerwerb bleiben und der Hauptberuf ist quasi der Lohn- und Brotbringer und die Bäckerei das etwas ausgedehntere Hobby nebenbei?
Also erstmal wollen wir so das Konzept weiterfahren. Ich habe halt erstmal bei mir an der Arbeit am Hauptberuf die Stunden reduziert auf eine 4-Tage-Woche, 28 Stunden statt 35. Und arbeite dann halt Montag bis Mittwoch vor, sodass ich donnerstags schon um 1 Feierabend machen kann. Und bereite dann halt den Donnerstag ab 13 Uhr morgens, setze ich halt schon die ersten Sauerteigstufen für den Dinkel und für den Weizensauer an. Und bereite dann die Dinkel- und Weizenbrote vor an dem Donnerstag. Und freitags mache ich dann entsprechend die Roggengeschichten fertig. Alleine geht das Ganze natürlich auch nicht. Also 300 Brote kann man alleine nicht, also zumindest ich kann das nicht alleine. Mhm. Ich habe da Unterstützung von meinem Vater, der seit diesem Jahr in Rente ist und auch früher dann halt beim Backhaus schon immer geholfen hat. Der hat dann den Feuerpart irgendwann übernommen, dann hat er das Backhaus angeschürt. Hilft mir halt beim Abwiegen und genau beim Aufmachen von den Broten. Meine Frau verkauft, die übernimmt den Part des Verkaufs. Da haben wir aber jetzt auch festgestellt, also alleine wird das nichts. Da müssen wir uns jetzt dann auch Gedanken machen, wie wir da noch jemanden kriegen, der da unterstützt. Ich denke, dass wir dann mit 4 Personen dann erstmal ganz gut zurande kommen. Aber genau, wir wollen jetzt erstmal wirklich im Nebenerwerb starten. Deswegen, also das trägt sich jetzt dadurch, dass wir uns natürlich am Anfang nicht zu viel ausbezahlen oder sehr wenig nur und wirklich über den Hauptberuf unseren Lebensunterhalt finanzieren. Genau. Alles Weitere müssen wir dann jetzt mal gucken, wie es sich entwickelt und natürlich auch, wie wir da. Also mein Vater hat halt auch gesagt, er macht das einen Tag, aber er will jetzt auch seine Rente genießen und dann stellen sich ja wieder ganz andere Themen wie wir brauchen noch einen, der uns da, ja, einen Bäcker, vielleicht auch, ja, einen Meister. Also da stellen sich ja dann ganz andere Fragen. Da sind wir noch nicht so weit, da müssen wir einfach gucken, wie sich das jetzt die nächsten Wochen, Monate entwickelt.
Was sagt denn die Kundschaft? Ist die einverstanden mit einem Tag in der Woche? Sind die damit zufrieden oder gibt es schon auch Äußerungen, naja, wie wäre es mit Donnerstag und Mittwoch und vielleicht auch Dienstag und Montag?
Ja, gut, dadurch, dass wir das jetzt erst zweimal gemacht haben und also am Anfang hatte ich so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir im Backhaus gebacken haben und habe darüber dann die Leute informiert und eigentlich nur auf Vorbestellungen gebacken. Jetzt ist es natürlich so, jetzt kommen allein, also wirklich über den, ich glaube schon über den Zeitungsartikel sehr viele, auch natürlich Leute von außerhalb, die wir jetzt gar nicht kennen. Und da könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass die dann irgendwann, auch wenn sie das zweite Mal da waren und kein Brot bekommen haben, dann nicht mehr wiederkommen. Also da, klar, das ist ja definitiv ein Thema. Da müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir damit umgehen und wie wir das kommunizieren und ja auch eigentlich die Leute ja bedienen können. Ne? Jetzt müssen wir halt auch abwarten, ob das jetzt erstmal nur der erste, ja, die ersten 2 Wochenende oder die ersten 2 Freitage waren, wo die Leute neugierig waren und ja, mal ausprobieren wollten, aber jetzt hast du mir ja schon auch die Rückmeldung gegeben, dass es scheinbar geschmeckt hat und
Ja.
meistens kommt mir dann wieder.
Ja, ich denke schon. Wie sieht es denn aus in Hüttenberg mit der Konkurrenz in Anführungszeichen? Ich habe vorhin mal kurz geschaut, es gibt eine Filiale von einem relativ großen Bäcker, der hat 65 Filialen in der Gegend. Und ansonsten habe ich nichts entdecken können. Oder gibt es noch irgendwo einen kleinen handwerklichen Bäcker, wie man ihn früher mal kannte?
Also, wir haben dann im Dorf noch einen Handwerksbäcker tatsächlich. Der ist aber hauptsächlich, würde ich sagen, auf Brötchen und Stückchen, also auf Kleingebäck spezialisiert. Ich denke nicht, dass wir dem jetzt groß mit dem Brot da in die Quere kommen. Ja, ansonsten haben wir schon auch noch in den Nachbardörfern, wie eben angesprochen, auch so eine Landwirtschaftsfamilie, die auch Brot bäckt. Und in die andere Richtung, Dorf, 2 Dörfer weiter, ist auch noch jemand, der Holzofenbrot bäckt. Da gibt es schon auch noch wirklich Konkurrenz in dem Bereich. Allerdings spezialisieren die sich halt komplett auf die Roggengeschichten. Also so Weizenbrote oder so Dinkelgeschichten jetzt auch, das gibt es da eher weniger.
Und kann man da denn überhaupt von Konkurrenz sprechen oder ist es ein gutes Miteinander? Also kennt man sich untereinander? Die Bauersfamilie, Landwirtschaftsfamilie, hast du ja schon gesagt, die haben dich sogar beraten, dir Tipps gegeben. Die anderen, seid ihr untereinander bekannt?
Nee, die anderen kenne ich jetzt nicht. Da sind wir jetzt gar nicht so vernetzt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir tatsächlich Konkurrenz sind. Ich glaube einfach, dass da schon so ein großer Bedarf ist an gutem Brot mittlerweile, dass das durchaus nebeneinander existieren kann. Also da mache ich mir jetzt keine Gedanken.
Jetzt habe ich ein Foto gesehen, das mir ja zugesteckt wurde von eurer Preisliste. Und da war ich doch überrascht, nicht im Negativen, sondern wenn man so will, im Positiven, weil die Preise für meinen Dafürhalten relativ niedrig sind bei euch. Also ich habe gesehen, Kilo Roggenbrot war es, glaube ich, für 5 €. Das ist sehr, sehr günstig. Also da kommt man fast an den Supermarkt ran, würde ich sagen. Mit den Preisen liegt das daran, dass ihr da auf dem Lande seid, also in einem kleineren Ort und das Kaufverhalten anderes ist als in größeren Städten oder habt ihr einfach gesagt, wir wollen das so günstig anbieten, damit es sich jeder leisten kann? Was waren die Gründe oder ist es einfach, ihr habt es kalkuliert und es kam halt 5 € raus und dann nimmt man auch nicht mehr dafür?
Genau, also das ist definitiv ein Thema, dass wir im ländlichen Bereich leben. Da kann man halt auf gar keinen Fall die Preise nehmen, wie jetzt in Frankfurt oder in Wetzlar oder in Gießen. Wir haben auch gesagt, wir wollen es natürlich abhängig von den Bäckern, die jetzt rundum sind, nicht zu teuer machen. Einfach weil die Leute hier schon ein bisschen preissensibel sind, ganz klar. Und bei der Kalkulation sind wir tatsächlich damit ganz gut gefahren. So. Wir bekommen unser Mehl tatsächlich auch hier aus der Gegend. Also wir haben das Glück, dass hier, ja, ich glaube, 15, 20 Kilometer weiter eine Mühle ist. Und da muss man natürlich auch sagen, wir haben schon konventionelles Mehl. Also es ist kein Bio, keine Bioqualität. Das macht ja preislich auch immer noch mal was aus. Aber das Mehl ist regional. Sie bekommen das Getreide auch wirklich regional aus der Gegend und setzen auch gar keine Zusätze zu, also auch keine Ascorbinsäure oder irgendwas. Wirklich eine schöne kleine Mühle. Wir waren auch vor Ort und haben mit denen mal gesprochen, weil ja, wir uns einfach dafür interessiert haben und denen auch mal unser Konzept vorstellen wollten. Und ja, die waren auch bei der Eröffnung da. Wir hatten noch ein paar gute Gespräche und das passt gut, finde ich, ja. Und ja, so ist der Preis tatsächlich dann entstanden.
Beschwerden gab es vermutlich nicht über die Preise, oder? Von den Kunden an den 2 Freitagen, die ihr bisher offen hattet?
Natürlich habe ich vorher dann auch, also am Anfang, wo wir Backhaus gebacken haben, waren sie sogar noch ein bisschen günstiger. Da haben dann auch ein paar Leute schon so mir gesagt, also das ist zu günstig, so günstig. Da habe ich gesagt, naja, am Anfang habe ich auch gar keine großen Kosten. Ich back im Backhaus, das Holz haben wir selbst gemacht. Da bin ich schon so ehrlich und fair, dass ich dann halt die Preise so weitergebe, dass das ja, für mich sinnvoll ist, ich da ein bisschen was mit verdiene oder so viel verdiene, wie ich gerne möchte, und es einfach nicht überteuer. Aber ich habe vorher schon bei der Preiserhöhung so mit ein paar Leuten gesprochen und gefragt oder überlegt und gesagt, na, was denkt ihr denn, wie weit können wir, oder was heißt, wie weit können wir da gehen? Ist das in Ordnung, was wir da jetzt eigentlich kalkuliert haben? Und da waren aber schon auch alle mit, das waren ja hauptsächlich Freunde auch, aber die waren, ja, die haben sich da jetzt nicht beschwert.
Eine ganz andere Frage noch, weil wir ja schon bei den behördlichen Dingen waren, beim Bauamt zum Beispiel, bei der Förderantragsschreiberei. Jetzt gibt es ja noch einen Part, und zwar ist es das Veterinäramt oder die Lebensmittelkontrolle, je nachdem, wie das heißt, in dem jeweiligen Bundesland oder in dem Landkreis. Wie sieht es da aus? Gab es da Probleme oder andersrum gefragt, wurdet ihr da unterstützt von Amts wegen bei Fragen? Also da gibt es immer Spezialfälle, wir zum Beispiel wollten keinen Bodenablauf haben oder keine Fliesen auf dem Fußboden, sondern anderes Material und so weiter. Also gab es da Probleme oder habt ihr einfach gesagt, nö, das machen wir jetzt, wie wir denken, und wird sich schon einer melden?
Nee, den haben wir auch vorher eingeladen. Also, wo dann feststand, dass wir das in der Immobilie machen und wir auch schon ja, so ein Layout mal hatten, haben wir den Ansprechpartner dafür vom Veterinäramt angesprochen. Der war damals tatsächlich auch bei uns da in Wetzlar, wo wir schon überlegt hatten, da was zu machen. Der kannte uns und hat dann auch gesagt, ja, nee, er kommt vorbei, guckt sich's an und hat uns da auch wirklich beraten. Hat uns dann halt gesagt, ne, immer das Thema Waschbecken, wo muss ein Waschbecken hin, worauf sollen wir achten, auch gerade beim Boden, was du angesprochen hast, da waren halt noch Fliesenboden drin, der aber schon ja ein bisschen in Jahr gekommen war und auch ja, die Wände waren, die Tapeten waren halt schon ziemlich ramponiert. Da hat er uns halt eigentlich ein paar Tipps gegeben, das könnt ihr machen an den Wänden, das könnt ihr machen am Boden, also das war schon gut, das war auch wichtig. Genau, dass man da halt dann entsprechend die Entscheidung treffen kann, was man wie umsetzt.
Ja, das hört man gern. Andere Behörden sind reine Kontrollbehörden. Du hast wahrscheinlich eine erwischt, die auch berät. Sehr schön. So, was gibt's denn noch zu erzählen? Hast du Sorgen, Nöte gehabt in der Zeit, in der du die Bäckerei aufgebaut hast, über die du noch gern noch sprechen möchtest, im Hinblick auf andere Quereinsteiger, die dann vielleicht vor den gleichen Problemen stehen könnten? Oder haben wir alles abgetastet jetzt?
Nee, ich denke, wir haben alles gesprochen und besprochen. Also ich denke, man muss wirklich dranbleiben. Also man darf da nicht den Mut verlieren. Ich habe tatsächlich ein, zweimal schon so ein bisschen, so, ja, so ein kleines Loch gefallen, aber da hat tatsächlich meine Frau dann gesagt, nee, komm jetzt, raff dich wieder auf. Das wird richtig gut und man muss einfach an sich glauben. Also einfach an sich glauben, mit den Leuten sprechen und ja, dann wird es auch was. Also ich bin jetzt froh, dass wir es wirklich gemacht haben, durchgezogen haben, weil es einfach ja, ein sehr erfüllender Tätigkeit ist. Deswegen einfach nie aufgeben, an sich glauben und ja, dann wird das was.
Ja, das kann ich beteuern. Wir hatten ja auch eine relativ lange Odyssee hinter uns mit unserer eigenen kleinen Bäckerei. Und wenn man dann das erste Mal den Ofen voll hat mit Brot und die auch alle aussehen wie Brot und rauskommen und in den Brotwagen und dann sehen da die Kunden das Brot und lachen und freuen sich, gehen wieder raus, melden dann vielleicht auch was zurück, wenn sie es probiert haben, dann ist diese ganze Odyssee eigentlich vergessen und man erinnert sich an die schönen Momente und die etwas anstrengenden verlieren an Gewicht.
Ja, genau. Die schlechten Sachen vergisst man zum Glück.
So, Tobias, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir und deiner Frau zu wünschen, dass es gut weitergeht, die nächsten Freitage. Und vielleicht hören wir uns dann vielleicht in 1-2 Jahren nochmal wieder, um zu lauschen, wie es euch ergangen ist in der vergangenen Zeit mit euren Kunden, mit euren Broten, mit den Abläufen, die sich ja jetzt eigentlich erst so richtig einspielen, denke ich, mit den verschiedenen Brotsorten. Das alles würde mich interessieren. Dann hören wir uns vielleicht wieder und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Glück mit deiner Bäckerei.
Ja, vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht und genau, können wir gerne wiederholen.
Dann bis bald.
Ciao.
Tschüss. PS. Eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Wer sich tiefer in die Materie Quereinstieg ins Bäckerhandwerk einarbeiten möchte, der findet im Blog ein Leitfaden zu diesem Thema, ein sehr umfangreiches Dokument, entweder als PDF oder direkt online nachzulesen im Blog Quereinstieg ins Bäckerhandwerk mit allen Möglichkeiten, um den Meisterzwang herumzukommen, unter anderem mit der Ausnahmegenehmigung oder auf anderem Wege. Alles das nachzulesen im Blog unter www.plötzblog.de. Ade!
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank!